Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche, und aufmerksame HörerInnen werden es bereits gesehen haben. Sternchen übrigens dran, dieser Podcast ist auch in Bayern zu empfangen. Und ja, das war gerade gendersensible Sprache, Klammer zu. Also, aufmerksame HörerInnen werden bereits auf dem Cover dieser Folge gesehen haben, dass wir es heute irgendwie mit Politik zu tun haben. Dieser Podcast goes Politics, zumindest mal für die nächsten 40 Minuten oder so. Caroline, wenn wir jetzt irgendwie diese 40 Minuten der Politik spenden wollen würden, worüber müssten wir dann sinnvollerweise reden?
Über Joint Politics.
Okay, dann machen wir das. Caroline, wie schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Caroline Weimann ist die Gründerin von Joint Politics. Joint Politics macht genau das, oder? Menschen in Politik bringen.
Wir bringen Talente in die Politik und wir fördern neue Ideen für die Politik und für die Demokratie.
Wo bitte findet man Talente für die Politik?
Ich glaube, man findet sie im ganzen Land. Und das ist eine unserer Kernaufgaben und Kernfragen, die wir uns stellen. Was sind eigentlich politische Talente? Was braucht man, um Politik der Zukunft zu gestalten? Wer sind diese Menschen und was brauchen wir, was brauchen sie, was können wir ihnen noch mitgeben auf dem Weg, um dann tatsächlich auch Politik der Zukunft zu gestalten?
Wir haben jetzt lauter Stichworte genannt. Wir könnten jetzt eine Reihe von Podcasts machen, nur mit den Stichworten, die du eben schon genannt hast. Also was brauchen wir eigentlich für eine Politik der Zukunft und wer sind die Talente und woran erkenne ich sie und so. Wir fangen mal an, mal sehen, wie weit wir kommen. Wie oft erlebst du es, dass du jemanden findest und sagst, ach, das wäre was. Und dann läuft der Mensch schreiend weg?
Es passiert tatsächlich, also schreiend weglaufen die Menschen eigentlich nicht. Es passiert tatsächlich regelmäßig, dass ich Personen kennenlerne und mir denke, boah, die Person müsste doch eigentlich in die Politik. Und dann führe ich ein Gespräch und es gibt tatsächlich recht viele, die dann auch sagen, ja, ich könnte mir das schon vorstellen. Wenn man dann irgendwie das Gespräch vertieft, dann merkt man, wow, die Person hat echt spannende Ideen und Themen für die Politik. Wenn man darüber spricht, dann fangen die Augen auch richtig an zu leuchten. Und wenn man dann die Frage stellt, so, und warum machst du das denn nicht? Geh doch diesen Weg, probier das doch mal aus. Dann ist es ganz häufig so, dass Personen sagen, naja, aber irgendwie die Parteistrukturen sind so kompliziert. Ja, aber ich bin doch eigentlich, ich weiß nicht, was mich erwartet in der Politik. Ich kann es mir nicht leisten, in die Politik zu gehen, oder ich kann es mir nicht leisten, diese Idee, die ich habe, da bräuchte es mal wirklich mehr Zeit, um das auszuprobieren. Und diese Zeit kann ich mir nicht leisten. Ich habe einen Job, ich habe irgendwie eine Familie zu ernähren. Also ganz, ganz viele Gründe, die dann genannt werden, warum Personen, die eigentlich dieses Riesentalent mitbringen und gute Ideen mitbringen, den nächsten Schritt dann doch nicht wagen. Und das ist tatsächlich eine Situation, die mir schon vor Jahren aufgefallen ist und wo ich gesagt habe, da muss man doch eigentlich was tun. Wir brauchen diese Menschen in der Politik, es gibt sie da draußen. Was können wir tun, damit eben mehr Menschen, die das Talent haben, Politik zu gestalten, in die Zukunft zu bringen, dann auch sich trauen und es zumindest ausprobieren.
Hinterleg mal diesen Begriff des Talents ein wenig. Also für den Fall, dass uns jetzt irgendjemand zuhört und sich die Frage stellt, meint ihr jetzt mich? Also bin ich ein Talent für Politik? Was wäre so ein kurzer Selbstcheck? Woran könnte ich feststellen, ob jemand da überhaupt in so einen Pool gehört?
Ja, also zuerst muss man vorweg sagen, dass wir insgesamt mehr Menschen brauchen, die sich politisch engagieren.
Haken dran, zweifellos.
So, Haken dran. Ich glaube aber, dass wir insbesondere auch noch mehr Menschen brauchen, die eine gewisse Dynamik, neue Ideen und frischen Wind in die Politik bringen. Und das sind die Personen, die wir bei Joint Politics suchen. Und wenn wir uns überlegen, was braucht es jetzt für ein Talent oder für Ideen, für persönliche Eigenschaften, für Skills, um Politik wirklich wirkungsvoll zu gestalten, dann müssen wir uns, glaube ich, erst nochmal anschauen, was für Herausforderungen haben wir eigentlich gerade in die Politik für die es eben dieses besondere Talent braucht. Und wir haben da auf der einen Seite große inhaltliche, thematische Herausforderungen, die politisch gelöst werden müssen. Die Fragen werden immer komplexer. Also ob das irgendwie im Themenbereich Klima ist, Migration, Verwaltungsmodernisierung, Zukunft der Rente, da gibt es ja eine ganze Bandbreite an Themen, die angegangen werden müssen. Und da braucht es meines Erachtens Menschen, die diese Herausforderungen auch sehen, in der Lage sind, Lösungen zu entwickeln, auf der einen Seite große Visionen zu entwerfen, dann aber auch in der Lage sind, das in konkrete Handlungsschritte runterzubrechen, zu kommunizieren, Menschen mitzunehmen. Also da braucht es bestimmte Fähigkeiten für. Und dann sehen wir aber auch, dass nicht nur die politischen Fragen und Themen herausfordernder werden, sondern dass der Job des Politikers, der Politikerin auch immer herausfordernder wird. Die Strukturen sind, wie sie sind. Man muss gegen interne Widerstände kämpfen. Und gleichzeitig haben wir aber auch immer mehr Druck von außen. Wenn man heutzutage in die Politik geht, muss man sich darauf vorbereiten, mit einem unglaublichen Druck und Anfeindungen zurechtzukommen, neue Wege der Kommunikation auch zu testen, wie man heutzutage irgendwie auch Menschen erreicht. Und da braucht es auch ein gewisses Talent. Und ich stelle mir bei John Politics jeden Tag die Frage, was macht jetzt eigentlich diese Persönlichkeit aus, die wir da brauchen? Und wir haben im Laufe der Zeit schon gewisse, sagen wir mal, persönliche Eigenschaften identifiziert, von denen wir sagen, die braucht es in der Politik. Und das sind dann Personen, die eben tatsächlich irgendwie Visionäre sind, die in der Lage sind, Zukunftsbilder zu entwerfen und auch einen gewissen Mut mitbringen, zu sagen, ich habe nicht nur dieses Bild, sondern ich könnte mir auch, also ich habe auch irgendwie so einen Tatendrang. Wenn ich einmal dieses Bild vor Augen habe, dann will ich da auch was tun. So, also mir kribbelt es so unter den Nägeln. So, dann braucht es aber eben auch Menschen, die eine Überzeugungskraft haben, andere Menschen mitnehmen können. Also da ist irgendwie ein ganz guter Test, wenn ich überlege, bin ich vielleicht diese Persönlichkeit, mal anzufangen, über meine Ideen zu sprechen und zu schauen, überzeuge ich damit Menschen? Gibt es andere, die sagen, ja, finde ich gut, komm, ich denke da mal mit, ich mache da mal mit. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an anderen persönlichen Eigenschaften, von denen ich glaube, dass man sie braucht. Also zum Beispiel eine starke soziale und emotionale Intelligenz. Also wenn ich über meine Idee mit Menschen spreche, dann auch mal irgendwie mich reinzufühlen, wie schaut die andere Person da drauf? Aus welcher Lebensrealität kommt sie? Wie muss ich mein Thema kommunizieren? Was sind die Fragen, die mein Gegenüber da interessieren? Und da eben auch sehr selbstreflektiert zu sein und zu überlegen, aus welcher von wo komme ich eigentlich, was ist mein Hintergrund, was ist mein Erfahrungshorizont. Und natürlich ganz, ganz wichtig, was ein politisches Talent aus meiner Sicht ausmacht, ist eine ganz starke intrinsische Motivation. Also, dass ich wirklich brenne für gewisse Themen und deshalb in die Politik auch möchte. Und das nicht mache, weil ich sage irgendwie, der politische Karrierepfad, den finde ich so attraktiv, ich finde es so toll, dann irgendwann auf politischen Bühnen zu stehen. Klar, das brauchst du gewissermaßen auch, aber ich glaube, um dann auch mein politisches Talent zu entfalten und das auch wirklich umzusetzen, brauche ich diese ganz starke intrinsische innere Motivation, die mich dann da auch vorantreibt. Nicht nur für den Weg in die Politik, sondern auch, um mich dann da durchzusetzen.
Ich bin geneigt, hinter all das, was du sagst, einen Haken zu machen, finde ich unmittelbar einleuchtend. Das sind die Eigenschaften, die es braucht, um in einem komplexen und vielschichtigen Umfeld komplexe neue Lösungen zu entwickeln und irgendwie auch eine Realisierung nahezubringen. Aber sind das auch die Eigenschaften, mit denen Menschen sich dann tatsächlich im politischen Betrieb durchsetzen können? Oder bleiben das dann immer sozusagen die schmückenden Blumen? Sozusagen, wir haben hier auch die coolen und innovativen. Wir machen dann hinterher halt nicht, was sie sagen. Aber kriege ich damit auch eine Wirksamkeit im politischen Betrieb? Oder braucht es dafür nochmal was anderes?
Da trifft natürlich auch gewissermaßen unsere Vision von dem, was Politiker und Politikerinnen der Zukunft, wer diese Persönlichkeiten sind, auf eine gewisse Realität, die heutzutage immer noch an vielen Punkten anders aussieht. Ne? Der klassische politische Weg, Stichwort Ochsentour, genau. Sieht eher so aus, dass man sich erstmal jahrelang in seiner in seiner Kommune einbringt und irgendwie durch die verschiedenen Gremien der Parteiarbeit auch kämpft, um dann irgendwann in die Position zu kommen, dass man da auch irgendwie an den Fragen, an den großen wichtigen Fragen, die einen interessieren, irgendwie mitdiskutieren kann, mit am Tisch sitzen kann. So.
Wenn ich mal Schatzmeister im Ortsverband gewesen ist für ein paar Jahre, da wird es schon schwierig.
Genau, so. Und das ist natürlich das, was viele abschreckt. Jetzt gibt es aber inzwischen auch Beispiele, die zeigen, es kann auch anders funktionieren. Und ich glaube, dass Politik sich da tatsächlich auch verändert und verändern muss, weil wir sehen irgendwie, die Parteien verlieren an Mitgliedern. Sie sehen, dass es immer schwieriger wird. Und ich glaube, dass da eine langsame Veränderung stattfindet. Aus meiner Sicht ist die noch viel zu langsam. Aber ich glaube, dass wir da auch mit Joint Politics dazu beitragen können, dass sich gewisse Dinge schneller verändern. Und zwar auch, indem wir Personen unterstützen, die vielleicht so als schmückende Blumen vorangehen. Aber je mehr wir von diesen schmückenden Blumen ins System bringen, je mehr Personen in die Parteien gehen und sagen, ja, wir sind hier, um auch Dinge zu verändern, um Strukturen zu modernisieren, um zum Beispiel auch die Art und Weise, wie Personal ausgewählt wird und in Position gebracht wird, um auch da strukturell etwas zu verändern, desto mehr wird sich dann auch tatsächlich etwas verändern. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass gerade wenn man noch keine parteipolitische Erfahrung hat, sondern eher sich irgendwie über die Themen nähert, über eine Initiative, dann ist es natürlich ganz wichtig zu verstehen, wie das Parteiensystem funktioniert. Und da bieten wir bei Joint Politics eben auch die Unterstützung mit Mentoren aus Parteien, die dann auch einem sagen, so darauf musst du achten. Und vielleicht noch ein Punkt zum Thema Persönlichkeit. Klar, so ein paar, ich sag mal, klassische Eigenschaften, die man braucht, um sich in der Politik durchzusetzen, braucht man natürlich auch. Also diese, wir nennen sie manchmal die Ich-will-hier-rein-Mentalität, die braucht es natürlich auch, um sich durchzusetzen. Aber wichtig ist uns eben, dass das nie ein Selbstzweck ist, sondern dass man sagt, okay, diese Eigenschaften, die nutze ich dann eben auch, um wirklich etwas zu verändern in der Politik, und das ist nie irgendwie ein Selbstzweck, nur um dann in eine politische Machtposition zu kommen.
Ja, verstanden. Du hast eben so nebenbei festgehalten, die Parteien verlieren alle an Mitgliedern. Es ist ja durchaus sehr unterschiedlich, wenn man hinschaut, ne? Es gibt ja durchaus auch Parteien, die Mitglieder gewinnen. Mhm. Aber so die klassischen großen Volksparteien, deren Bindungskraft scheint konstant zu schwinden. Ich meinte die Frage auch noch mit einer anderen Ebene. Wenn wir mit Unternehmen arbeiten, dann stellen wir oft fest, dass bestimmte Tätigkeiten und bestimmte Tätigkeitsfelder, bestimmte Ökosysteme auch bestimmte Menschen anziehen. Es ist ja kein Zufall, dass wir so Klischeebilder haben von, wie sehen Menschen aus, die in Bibliotheken arbeiten oder in Archiven oder so, weil da zieht ein Ökosystem auch einen bestimmten Menschentypus an. Und einen bestimmten anderen eben nicht und spuckt ihn eigentlich eher wieder aus. Kann eigentlich unser politisches System im Ganzen, also jetzt nicht nur die einzelnen Parteien, sondern der gesamte politische Betrieb, kann der eigentlich mit diesen Ergänzungen, Fremdkörpern, neuen Akzenten, you name it, umgehen? Oder nimmt er die kurz in den Mund und spuckt sie wieder aus, weil das gehört hier nicht her und wir brauchen eigentlich das verlässliche Mittelmaß, das, was denselben Weg entlang geht, den wir schon immer gegangen sind.
Ich glaube, da sprichst du genau die Herausforderung an. Das ist natürlich inhärent in Systemen, dass man erstmal dazu neigt, die Personen, die Strukturen auszuwählen, die man schon immer so hatte. Und gerade in Deutschland ist man da vielleicht auch ein bisschen konservativ aufgrund der Historie, dass man sagt, naja, wir fahren jetzt mal das Programm weiter, das uns stabil über die letzten Jahre gebracht hat. Und diese neuen Personen von außen, die da ganz schnell irgendwie alles verändern, die finden wir auch gefährlich. Und da ist natürlich etwas dran. Und gleichzeitig sind wir jetzt in einer Zeit, wo wir es mit politischen Herausforderungen zu tun haben, wo das eben nicht mehr reicht, wo dieses stabile, ich sag mal das stabile Mittelmaß, das wir über die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre gefahren haben, nicht mehr reicht. Da muss sich etwas verändern. Wir brauchen neue Perspektiven in der Politik. Wir brauchen Quereinsteiger in der Politik, die andere Erfahrungen gemacht haben. Wir brauchen auch Personen mit ganz anderen Profilen, die auch eine Diversität der Gesellschaft darstellen, mit denen man sich eben auch identifizieren kann. Das ist ja auch ein Thema, dass viele das Gefühl haben, die Politikerinnen sind so, das ist so ein Einheitsbrei geworden, das ist irgendwie fern von unserer Realität, die haben nichts mit unserem alltäglichen Leben zu tun. Also ich glaube, da braucht es ganz, ganz viele neue Impulse von außen. Und ich kann auch ein paar Beispiele nennen, wo wir sehen, dass das eben funktioniert. Also Personen wie, wir haben zum Beispiel in unserer allerersten offiziellen Förderrunde Verena Huberts gefördert, die ein Startup gegründet hat und dann aber gesagt hat, so, das wird jetzt nicht reichen, um wirklich gesellschaftlich was zu verändern. Wir müssen die großen Räder drehen, wir müssen in die Politik, und die das dann gemacht hat und es tatsächlich geschafft hat, direkt in den Bundestag gewählt zu werden. Und nicht nur das, sie ist sogar stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD geworden mit 33 Jahren. Das sind Beispiele, die ja und unglaublich viel Hoffnung geben, dass solche Wege möglich sind. Ich überlege gerade, wer noch so gute Beispiele sind, wir haben ganz viele. Der Luca Pivoda, der in seinem Fall dann gesagt hat, okay, ich wohne in der Region, da hängen nur noch Plakate von rechtsradikalen Parteien, die klassischen Parteien sind nicht mehr vor Ort, dann gründe ich halt eine eigene Partei, und die ist tatsächlich vor Ort sehr erfolgreich unterwegs, die stellen schon einige Bürgermeister, Luca kandidiert dieses Jahr selber als Bürgermeister in seiner Heimatstadt Garz, und da sehen wir, dass auf verschiedenen Wegen Veränderung stattfindet, und mein Eindruck ist, dass sich Parteien dann nach und nach öffnen. Und ich glaube aber auch, dass es noch viel mehr von diesen Persönlichkeiten braucht, um dann eben auch eine Veränderung zu schaffen. Vielleicht noch ein Beispiel. Mhm. Wir haben Theresa Gröninger gefördert in Bremen mit der Initiative Best Politics. Und sie sagt, Parteien müssen sich dringend verändern, auch in den Strukturen, damit sie dann, Theresa, die dann zu einer Parteiveranstaltung geht und sagt und eigentlich gerne ihre Freundinnen irgendwie mitnehmen würde, die Freundinnen schlagen aber die Hände über den Kopf zusammen und sagen, nee, also ganz ehrlich, du machst mal dein Parteigedöns da irgendwie am Stammtisch, super langweilig und verstaubt. Wir treffen uns danach auf ein Bierchen in der Bar so oder auf ein Wein. Und sie sagt, das muss sich ändern. Parteiformate müssen auch sich so verändern, dass wenn ich meinen Freundinnen sage, hey, komm doch mal mit, dass die sagen, ja, klar, komme ich mit. Und da wird über spannende oder wichtige Themen diskutiert. Und das ist irgendwie, das sind Formate und Menschen, die, mit denen ich, also ne, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne hingehe, da müssen wir hinkommen. Und wir brauchen eben einfach, sagen wir mal, Changemaker in den Parteien wie eine Theresa, die sagen, ich versuche da auch Strukturen, Formate, Kulturen so zu verändern, dass man da eben wieder richtig Freude hat, auch hinzugehen.
Mhm. Du hast die Herausforderungen angesprochen, die vor uns liegen. Darüber sollten wir gleich ein bisschen reden. Ich habe vorhin eine ganz plakative Frage. Vielleicht ist die zu platt, aber dann lach mich kurz aus und dann gehen wir zum nächsten Thema. Aber wenn ihr Kandidaten auswählt, und du hast ja schon über die kommunikativen Anforderungen gesprochen und über welche Kanäle und Social Media und so weiter und so fort, welche Rolle spielt am Schluss das Aussehen der Menschen?
Muss ich tatsächlich lachen. Du meinst tatsächlich das Aussehen?
Ja, absolut.
Für uns im Auswahlprozess oder insgesamt für die Politik?
Insgesamt für die Politik. Also, dass ihr jetzt Menschen nicht danach aussucht, ob sie euch optisch gefallen oder nicht, das ist mir schon klar. Aber gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, ob jemand totally Instagrammable ist als Person, auch optisch, und der Reichweite und der Wirkungsmacht, die jemand im politischen Betrieb erzielen kann? Und so formuliert ist es tatsächlich eine ernsthafte Frage von mir.
Ja, absolut. Sehr ernstzunehmende Frage. Ich glaube, dass vielleicht zwei Seiten der Medaille. Es ist natürlich so, dass Personen, die, du sagst, Instagrammable, große Reichweite haben, natürlich schlagartig mehr Menschen erreichen können und damit auch eine Macht haben, um im Positiven formuliert Themen auch irgendwie wichtige, große, schwierige Themen der Zeit zu kommunizieren, zu platzieren, Menschen mitzunehmen. Und da haben wir natürlich in Zeiten von Social Media, tun sich da Riesenchancen auch, und auch Risiken auf. Ne? Also wer ergreift diese Chancen? Was sind die Personen, die da eine gesellschaftliche, politische Macht gewinnen? Und wie können demokratische Parteien das auch für sich nutzen? Und die andere Seite, die mich auch sehr beschäftigt, ist, dass wir manchmal, statt über die großen Fragen der Zeit zu diskutieren, sich viele daran aufhängen, an Oberflächlichkeiten aufhängen. Also darüber diskutieren, wie die Person jetzt irgendwie aussieht, was die anhat, wie in die in einem bestimmten Moment irgendwie auftritt. Also zum Beispiel letzte Bundestagswahl, wie viel wurde über die Klamotten von Annalena Baerbock oder die Stimme von Annalena Baerbock diskutiert? Wie entscheidend für die Wahl war eigentlich ein Lacher von Armin Laschet? Und wie viel haben wir im Vergleich dazu über die eigentlichen Themen diskutiert, die diese Personen politisch vorantreiben wollen? Und das bereitet mir tatsächlich auch Sorgen. Und die Frage ist da natürlich ganz konkret, so wie schaffen wir es, dass dass Politik lösungsorientiert bleibt und wird? Wie schaffen wir es, dass man über die großen Themen diskutiert und sich nicht an so Oberflächlichkeiten aufhängt? Und ich glaube, da kann Politik einiges dran tun, da müssen wir als Gesellschaft aber auch einiges dran tun.
Total. Ich möchte mir überhaupt gar nicht vorstellen, was in einem Posteingang von jemandem wie Ricarda Lang jeden Tag landet. Das übersteigt meine Fantasie und ich bin eigentlich ein fantasiebegabter Mensch. Da wohnt ja noch ein anderer kleiner Teufel drin in der Frage. Je mehr wir auf Oberflächlichkeiten gucken, gesellschaftlich, je mehr diese Dinge auch eine Rolle spielen, auch medial breitgetreten werden, ich glaube, desto mehr haben wir ja auch eine Tendenz immer wieder zur Mitte hin. Also eine Tendenz zu den immer Gleichen. Eine Tendenz zu denen, die eben nicht anecken, die eben nicht anders sind. Und schon geht genau die Vielfalt, die wir ja eigentlich brauchen, die wir ja auch gesellschaftlich haben, die müssen wir nicht erfinden, die ist ja da. Die bilden wir nur nicht ab. Aber schon geht sie eben in der Abbildung wieder verloren.
Sehr guter Punkt. Ich glaube auch deshalb, weil wir gerade über persönliche Eigenschaften sprachen, da braucht es eben diesen Mut und den Rückgrat und dieses klare Bewusstsein darüber, warum mache ich das Ganze, was treibt mich an und was sind auch meine Werte, und da auch wirklich dann authentisch und ehrlich für einstehen zu können und auch wenn Themen mal nicht populär sind, sie trotzdem äußern zu können, weil das genau das Wichtige ist an der Politik, dass man eben verschiedene Perspektiven einbringt und sich auch darüber streiten darf. Und dann ist natürlich die Herausforderung, wie geht man damit um, auch diese Anfeindungen von außen zu bekommen. Also je mutiger meine Aussage, desto mehr Kommentare werde ich in meiner, im besten Fall in der Postbox, im schlimmsten Fall auf meiner Timeline haben, Kommentare, die sich dann auch irgendwie verselbstständigen. Und das natürlich, da kommen wir dann zu der Frage, so welche Skills braucht man eigentlich als Mensch, der in die Politik geht oder Politik gestaltet. Und eine ganz wichtige Sache ist eben heutzutage, wie man mit diesen Anfeindungen und diesen Bedrohungen im Netz umgeht. Und da gibt es ganz tolle Organisationen, Trainer, NGOs, die eben Trainings anbieten, die einem beibringen, wie man damit einmal rein strukturell umgeht, wie man mit diesem Hass und der Hetze umgeht, aber auch was für rechtliche Handlungsoptionen es gibt. Da ist noch viel, viel an Arbeit zu tun, aber das wird auch immer besser. Und da hilft es natürlich, diese erfahrene Begleitung zu haben, mit Menschen sprechen zu können, die einen guten Umgang auch, also auch mit anderen PolitikerInnen zu sprechen, die einen guten Umgang damit für sich gefunden haben. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig und das, was es in der Politik noch mehr braucht, was wir bei Jump Politics zum Beispiel anbieten, ist auch ein persönliches Coaching, wie man mit diesem Stress und diesen Anfeindungen persönlich umgeht. Also wie man, es ist ja ganz wichtig, auch für, ob das jetzt Ricarda Lang ist oder andere, dass die immer diese Botschaften, die da kommen, diese persönlichen Anfeindungen oder auch anderen dummen Kommentare, dass man das nie persönlich nimmt, sondern sich da selbst einfach treu bleibt in der Zeit. Und ich glaube, das zeigt nur noch mal mehr, wie schwierig der Job geworden ist. Und da erhoffe ich mir, jetzt wo wir gerade auch so viel Anfeindungen haben, dass irgendwie die Mehrheit der Gesellschaft ein bisschen, dass wir letztlich irgendwie mehr Anerkennung in der Gesellschaft auch kreieren können für die wichtige Arbeit, die da passiert, und dann auch vom Ton her überlegen, wie man damit umgeht. Also dass man eben klar hart in der Sache streiten kann, aber eben nicht so diffamierend im Ton ist, wie man das häufig auf Social Media beobachten kann.
Ja, ja. An dieser Stelle kleiner Seitenverweis, weil du über die Organisation sprachst. Eine, die einem natürlich einfällt in diesem Kontext, ist HateAid. Die fortgeschrittenen HörerInnen dieses Podcasts wissen, sie können die Folge mit Gerald Hensel hören. Das ist einer der Köpfe von HateAid, ein paar Wochen her. Insofern relativ leicht zu finden in der Liste neben dieser Episode. Wir sprachen über die Herausforderung.
Großartig, da kann ich vielleicht ganz kurz noch einhaken. Wir hatten letzte Woche ein Training von Annalena von Hodenberg von HateAid für unsere Joint Politics Talente. Und die machen ja ganz, ganz wichtige Arbeit eben in der Beratung. Da kann sich jeder melden, der auch nur das Gefühl hat, so jetzt mit Gewalt im Netz konfrontiert zu sein. Und ja, das ist,
glaube ich, den Punkt unterstreiche ich nochmal. Ja. Gewalt im Netz ist nie okay. Ja. Selbst wenn ich nur das Gefühl habe, ist das jetzt oder ist es nicht, schon das ist nicht okay. Ich glaube, wir müssen auch lernen, an dieser Stelle sehr selbstbewusst zu sein. Hier ist eine Grenze überschritten und das akzeptieren wir nicht.
Das ist im wahren Leben nicht okay und es ist im digitalen Leben auch nicht okay.
Das ja genauso wahr ist und deswegen ist das eine nicht und das andere
so
nicht.
Richtig.
Genau. Du sprachst über Herausforderungen und ein paar hast du genannt. Also Herausforderungen, die der politische Betrieb irgendwie bearbeiten muss. Klima, Demografie, Arbeit, Geopolitik, Biodiversität, wir kennen die ganzen Stichworte. Sie haben alle eins gemeinsam, das alles nicht innerhalb einer Legislaturperiode zu bearbeiten. Alles nicht innerhalb von 4 Jahren zu lösen, geschweige denn auch nur irgendwie voranzubringen. Wie bringen wir eine weitergehende Perspektive in die Politik?
Gute Frage. Eine, die wir für uns bei Joint Politics so angehen, dass wir, also die Personen, die wir unterstützen, unsere politischen Talente, die bringen immer eine große Vision mit. Die haben immer ein großes Thema, eine große Frage der Zeit, die sie angehen. Sie müssen es aber schaffen, irgendwie das wirklich sehr, sehr konkret runterzubrechen und zu überlegen, okay, ich habe hier den 10-Jahres-Plan, aber ich habe jetzt vielleicht nur eine Legislaturperiode vor mir oder noch schlimmer, bei Joint Politics habe ich ein halbes Jahr, in dem ich sehr intensiv unterstützt werde, gefördert werde. Was schaffe ich eigentlich in diesen 6 Monaten, wenn das Thema doch so groß ist? So, das ist die erste Frage, die sich alle stellen müssen, die sich dann bei Joint Politics bewerben. Und dann einen sogenannten Political Impact Plan schreiben. Da haben wir so ein Formular, das man ausfüllen kann und da, glaube ich, ganz gute Fragen stellt, um eben runterzubrechen, was könnte man jetzt eigentlich im Kleinen probieren, was dann groß gemacht werden kann. Und wo muss ich dann auch ganz konkret anfangen? Und ich glaube, diese Fähigkeit von dem kleinen nächsten Schritt, das, was ich jetzt heute Nachmittag anfange zu tun, dann auf die große Vision zu kommen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, wenn es jetzt ins konkrete Tun geht. Und dann ist natürlich die Frage, wie spreche ich darüber? Wie kommuniziere ich das auf eine Art und Weise, die irgendwie überzeugend ist, die jetzt irgendwie nicht zu groß und Meta ist, sondern auch wirklich die Leute in ihrer alltäglichen Lebensrealität erreicht, die aber eben auch nicht zu klein ist, um zu zeigen, okay, um eben auch wirklich dann mit den großen Fragen voranzukommen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen allgemein. Vielleicht muss
ich kann ja nachfragen.
Ja. Yeah.
Also, mein Eindruck, wir haben es im Grunde mit systemimmanenten Kräften zu tun. Das System, wie es aufgestellt ist, führt automatisch dazu, dass wir zu Anfang von Legislaturen Gespräche über Koalitionsverträge haben. Da schreibt man sich dann irgendwelche Aufgabenpläne rein. Die arbeitet man binnen 2 Jahren ab. Ab dann beginnt im Grunde der Wahlkampf für die nächste Runde. Und alle Fragen, die nicht in dieses Raster passen, die kann ich zwar stellen, mit denen komme ich auch in Talkshows, mit denen kann ich alles Mögliche machen, da kann ich meine Impact-Plans schreiben, aber die sind im Grunde nicht anschlussfähig an das politische System. Die haben keine direkte Auswirkung darauf, was in dieser Maschinerie tatsächlich passiert. Mein Eindruck. Und ich würde es so gerne ändern, weil ich glaube, keine dieser zentralen Fragen lässt sich in dieser Maschinerie beantworten. Da müssen wir uns nicht wundern, dass wir nicht zu einer angemessenen Antwort auf die Herausforderungen von der Biodiversitätskrise kommen. Ich glaube, das Thema ist noch nicht mal wirklich angekommen im politischen Betrieb.
Ich glaube, es sind 2 Punkte dazu. Das erste ist, wir müssen ja erstmal auch sicherstellen, dass die großen Fragen, die mittel- und langfristigen, überhaupt auf der Agenda landen. Weil an vielen Fragen traut sich die Politik dann ja irgendwie auch nicht ran. So, ich habe eingangs Verena Huberts erwähnt, die hat gesagt, Zukunft der Rente. Welche von den Parteien ist denn so dieses Thema, steht seit Jahren als großer weißer Elefant im Raum und keiner geht es an. Sie hat gesagt, das kann halt nicht sein, müssen wir machen. Hat natürlich die entsprechenden Gespräche in den Parteien geführt, gesagt, okay, schwierig, traut sich gerade im Wahlkampf keiner ran, mache ich halt. Und dann hat sie diese überparteiliche Initiative gestartet, Personen aus den verschiedenen Parteien zusammengetrommelt, die sich dann eben gemeinsam für eine Lösung ausgesprochen haben. Die wird jetzt so nicht direkt implementiert, aber diese Personen arbeiten eben intern daran, dass es dann dazu kommt und es geht dann natürlich in kleinen Schritten voran. Also wie landen Themen auf der Agenda, ist das eine. Und das andere ist dann natürlich, ich glaube, wir können jetzt alle Hoffnungen in die Politik setzen, dass die Politik alle großen Fragen der Zeit löst und alles richtet. Die Realität sieht natürlich anders aus. Das muss aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen kommen. Das ist am Ende ein collective effort. Und da müssen natürlich Politik und Wirtschaft und Zivilgesellschaft sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass es einerseits, wenn wir jetzt auf die Zivilgesellschaft schauen, nicht nur Impulse aus der Zivilgesellschaft braucht, sondern vielleicht auch Räume, wo Politik mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeitet, aber auch mit der Wirtschaft und sich überlegt, wie schaffen wir das jetzt gemeinsam? Da gibt es ja auch tolle Organisationen, die so Collective Action Prozesse irgendwie gestalten, vorantreiben. Ich sitze hier bei Project Together im Büro. Die machen das zum Beispiel ganz gut. Wenn wir jetzt uns anschauen, Corona-Krise, da haben wir es auf einmal mit einer Riesenherausforderung zu tun. Wir können jetzt nicht von der Politik erwarten, dass sie auf einmal alles richtet. Da braucht es neue Initiativen, die irgendwie neue Prozesse für Verwaltungsstrukturen, wie kann man jetzt Corona-Hilfen beantragen, wie machen wir das digital, wir können ja nicht rausgehen und zur Behörde laufen, da braucht es dann eben die Unternehmer auf der einen Seite die Lösungen entwickeln, auf der anderen Seite braucht es dann die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich da Prozesse überlegen, dann braucht es aber eben die Politik und die Verwaltung, die diese Prozesse dann auch implementieren und das sind so Momente, wo man sehen kann, wie so eine kollektive Aktion entweder angeleitet von Politik, aber auch von Zivilgesellschaft funktionieren kann. Und ich glaube, das ist, wenn wir auf die großen Fragen der Zeit schauen, ganz, ganz wichtig, dass immer alle Akteure auch überlegen, wie können wir da wer hat welchen Beitrag zu leisten und wie können wir dieses Zusammenspiel verbessern.
Ich wüsste gar nicht, dir zu widersprechen an dieser Stelle. Darum geht es mir auch gar nicht. Aber geht ja um gemeinsames Nachdenken. Mhm. Ich habe nur den Eindruck, wir müssen ja ganz offensichtlich etwas anders machen. Wenn wir andere Ergebnisse wollen, müssen wir irgendwas anders machen. Mhm. Wir müssen das Zusammenspiel zwischen Politik und Zivilgesellschaft, die Mechanismen innerhalb des politischen Betriebs, die politischen Akteure, was auch immer. Irgendwo müssen wir eine Veränderung einfügen, damit wir tatsächlich den Themen, die ja alles andere überstrahlen, auch das entsprechend angemessene Gewicht geben. Ich weiß nur noch nicht, was wir tatsächlich anders machen müssen.
Ich glaube, es sind am Ende auch ganz viele Antworten. Und eine, die wir eben bei Joint Politics für besonders wichtig halten und deshalb auch angehen, ist diese Frage der politischen Persönlichkeiten, also Personen, die an den entsprechenden Hebeln sitzen, dass die dann auch einen klaren Blick auf die Herausforderungen haben und auch den Mut, auch mal ja, unbeliebte Entscheidungen zu fällen und die dann auch umzusetzen, die aber eben auch die Fähigkeit haben, dann, wenn es eine besonders unbeliebte Entscheidung ist, das trotzdem so zu kommunizieren und zu transportieren, dass die Bevölkerung versteht, warum das jetzt wichtig ist. Weil die Herausforderungen, die vor uns liegen, die werden uns allen etwas abverlangen. Und ich glaube, da ist es so wichtig, dass jeder versteht, welche Rolle man da auch spielt und warum man vielleicht gewisse Kompromisse eingehen muss. Und ich glaube, dafür braucht es eben nicht nur die Personen auf der, sagen wir mal, großen Bundesebene oder irgendwie auf europäischer Ebene die Politik machen, sondern eben auch die Personen, die wirklich vor Ort Dinge vorantreiben. Und ich weiß nicht, eine Frage, die mich sehr beschäftigt, ist irgendwie auch der Punkt oder die Frage, wie interessieren wir uns als Bevölkerung eigentlich für die großen Fragen, wenn unsere Realität vor Ort doch so anders sieht. Also wie viel interessiert mich irgendwie die große Klimawende, wenn meine Realität doch so aussieht, alle sprechen von Wärmepumpen und wir müssen jetzt alle Wärmepumpen installieren, aber wer zahlt das eigentlich? Auf meinem Konto habe ich kein Geld, um eine Wärmepumpe zu bezahlen. Und diesen Kluft oder, weiß ich nicht, klassisches Beispiel Mobilitätswende, wie soll das funktionieren? Ich habe bei mir keine E-Ladestation und der Bus, der fährt auch nur einmal am Morgen und einmal am Abend. Und das ist ja diese Kluft, die wir da irgendwie überbrücken müssen, wo auch eine große Gefahr liegt, weil genau da gehen ja zum Beispiel populistische und nationalistische Politiker und Strömungen rein, dass sie genau da ansetzen, dass sie sagen, guck mal, das ist alles, was ne, diese zukunftsorientierten Politiker, die wollen da ihre großen Visionen umsetzen, aber ganz ehrlich, schaut euch mal die Realität an, das geht nicht, wir bleiben einfach lieber da, wo wir sind. Und das sind ja genau das sind ja genau die Punkte, wo sie eben mit einfachen Narrativen reingehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, politisch aufzulösen, weil wir sonst eben nirgendwo in die Zukunft kommen, sondern eher Rückschritte machen. Und das ist eben die Frage, die uns bei Joint Politics so sehr beschäftigt und wo wir uns eben fragen, wie können wir die Personen, die da in die Politik gehen, so unterstützen, das zu überbrücken, sowohl die großen Themen voranzubringen und gleichzeitig wirklich so stark auch in der Lebensrealität der Menschen zu sein, dass wir eben vorankommen.
Und bislang sind wir da ja noch nicht besonders gut, nicht? Ich meine, diese in Teilen wirklich absurden Auseinandersetzungen um die Höhe von Agrarsubventionen zeigen, dass wir genau diese Kompetenz noch nicht richtig ausgeprägt haben.
Und ich glaube da, ja, entschuldige.
Und das führt mich sozusagen, wenn ich es nochmal größer mache, dazu, ich würde so viel lieber darüber reden, wie wird denn im Laufe der 30er Jahre unsere Agrarlandschaft aussehen? Wie wird denn im Laufe der 30er Jahre unsere Energieversorgung aussehen? Wie wird denn im Laufe der 30er Jahre, und jetzt könnten wir da beliebige Themen einsetzen, wie wird dann unser Rentensystem aussehen? Und da werden wir überrascht feststellen, es gibt Dinge, die wir jetzt schon relativ konkret beschreiben können. Wir werden eine Vorstellung davon haben, welche Preise fossile Energieträger zum Beispiel haben, bis dahin. Mhm. Und wenn wir darüber reden, dann wird es doch auf einmal ganz leicht. Denn wenn wir uns mit diesen Tatsachen oder weißen Elefanten im Raum oder wie auch immer du es nennen willst, vertraut machen, dann können wir darüber reden, und wie kommen wir in diesem Szenario zu lebenswerten Verhältnissen. Was aus meiner Sicht eine völlig andere Diskussion wäre, als laut rumzuschreien und mit Traktoren wie aufgeregte Hühner durch die Gegend zu fahren, weil irgendwie der Diesel nicht mehr subventioniert wird.
Lieber Michael, deshalb brauchen wir Zukunftsforscher wie dich in der Politik. ich würde darüber auch viel lieber reden. Und ich glaube, diese Fähigkeit, auch das, was du jetzt gerade beschreibst, das brauchen wir tatsächlich auch noch mehr in der Politik. Und gleichzeitig stößt das eben dann wieder auf die politischen Realitäten. Und deshalb ist da eben dieser Austausch so wichtig. Und du hast gerade gesagt, ne, wir können ewig über die Subventionen reden, über Höhe, über irgendwelche Details. Und da kommt nochmal apropos Stichpunkt so politische Realität, ein anderer ganz wichtiger Punkt mit rein. Und das ist dieses Thema Wahlperioden, parteipolitische Auseinandersetzungen, wo ja dann häufig dann doch mehr über am Ende, wo es dann auch leicht mal überschwappt in ideologische Diskussionen und nicht mehr konkret an der Lösung orientiert ist. Und was ganz, ganz wichtig ist oder noch wichtiger wird in der Zukunft aus meiner Sicht, ist dieses Thema der überparteilichen Zusammenarbeit und des Brückenbauens zwischen Parteien, Institutionen, unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist auch das, was wir mit Joint Politics ganz stark befördern, dass wir Personen, also dass uns dieser überparteiliche Austausch so wichtig ist und alle Personen, die wir unterstützen, kommen immer in eine Kohorte, nennen wir es, eine Gruppe von Talenten, die wir gleichzeitig unterstützen. Die kommen, haben alle unterschiedliche parteipolitische Hintergründe, wenn sie überhaupt einen parteipolitischen Hintergrund haben. Wir gehen da in den Austausch. Wir sehen, dass die Talente sich inzwischen da untereinander über Parteigrenzen hinweg so gut kennenlernen, dass sie eine ganz andere Art der überparteilichen Zusammenarbeit üben. Und wir bringen sie tatsächlich auch zusammen mit Coaches und Mentoren aus den unterschiedlichsten Hintergründen, unterschiedlichste parteipolitische Hintergründe, aber auch berufliche Hintergründe, um da wirklich dieses lösungsorientierte Arbeiten zu üben. Und da sehen wir tatsächlich, dass da schon ganz, ganz spannende Dinge und Netzwerke entstehen von Personen, die dann irgendwie Themen der anderen Talente in ihre parteipolitischen Programme mit aufnehmen und da wirklich Verbindungen entstehen, die super wertvoll sind und auch irgendwie eine neue Art von Mentalität irgendwie, von der wir uns erhoffen, wenn irgendwann nur noch solche Menschen in der Politik sitzen, dass eben dieses Parteipolitische eine ganz andere Rolle nochmal spielt, als sie es jetzt tut und eben immer hinten ansteht hinter der politischen Lösungsfindung.
Wir haben es ja auf jeden Fall hier mit einer Herausforderung zu tun, die so groß ist, dass sie mehrere Lösungsansätze verträgt. Eure ist, wenn ich es richtig verstanden habe, neue, talentierte Köpfe in den politischen Betrieb zu bringen und ihnen so den Rücken zu stärken und sie so zu unterstützen, dass sie auch einen Unterschied machen können. Wir können ja gar nicht anders als diesem Ansatz und vielen anderen auch einen Erfolg zu wünschen, weil wir es ja halt brauchen. Wir haben ja über die Herausforderungen gesprochen. Schon zu Anfang war absehbar, dass wir es nicht schaffen würden, über alle Themen in diesem Podcast zu reden, über die es sich hätte zu reden gelohnt. Das war jetzt grammatisch totale Grütze. Also über die es sich gelohnt hätte zu reden, zur Freude aller anwesenden DeutschlehrerInnen. Zum Beispiel haben wir gar nicht eure Gründungsgeschichte erzählt und etc. Ich verweise jetzt mal auf eure Webseite. Da lässt sich vieles nochmal nachlesen. Und wenn es noch mehr Wünsche gibt, ja, dann reden wir halt nochmal. Es wäre mir ein riesengroßes Vergnügen, denn auch schon dieses Gespräch war mir ein großes Vergnügen. Caroline, ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.